In den Jedermann-Dramen der frühen Neuzeit wird um jede Stunde gefeilscht. Wenn es ans Sterben geht, will der Protagonist Zeit gewinnen, um sein Schuldkonto vor Gott in Ordnung zu bringen. Im Everyman aus dem späten 15. Jahrhundert, neben dem niederländischen Elker Lake, der Prototyp aller Jedermann-Stücke, heißt es beispielsweise: For all unready is my book of reckoning, but 12 year, and I might have abiding, my counting book I would make so clear that my reckoning I should not need to fear. Also 12 year. Nach kurzem Disput mit dem Tod muss der Sünder seine Forderung indessen merklich reduzieren. Now, gentle death, spare me till tomorrow. Auch Hugo von Hofmannsthals Jedermann von 1911, der in mehr als einer Hinsicht weit in die Vormoderne zurückweist, beginnt den Handel dreist mit der Forderung nach so 10-12 Jahre, muss sich aber schließlich mit einem ledig Stündlein Zeit begnügen. Und bei Hans Sachs im Jahr 1549 verläuft die Handelsszene so. Der Tod kommt mit seinem Handbogen und spricht: Nun steh stiller, du loser Mann, auf dich ich schon gezielet han. Du musst für das Gericht zu Gott. Ho, du erschrecklich grimmer Tod, lass mir doch noch einen Monat Frist. Kein Monat lang zu harren ist. Ich bitt so, lass mir Frist auf morgen. Das tu ich nit, heit musst erworgen. So lass mir doch nur Frist ein Stund. Ein Stund, die sei dir noch vergund. Warum ist nun die Thematisierung der Frist, die dem Todgeweihten bleibt, im Jedermannspiel der frühen Neuzeit so wichtig? Dieser Frage möchte ich im ersten, kürzeren Teil meiner Ausführungen nachgehen. Im zweiten Teil des Vortrages soll überprüft werden, was von diesem Zeitmanagement unter den Auspizien der Moderne und der Postmoderne noch geblieben ist. Oder anders gefragt, gelingt es den Jedermannstücken des 20. und 21. Jahrhunderts, produktiv mit einem literarischen Motiv umzugehen, dessen Funktion in einem weitgehend säkularen Kontext entweder wegfallen oder merklich verändert werden müsste. Doch erst noch ganz rasch zur Rekapitulation der Handlung. Worum geht es in den Jedermann-Dramen? Ein reicher oder auch mächtiger angesehener Mann auf der Höhe seines Erfolges und äußeren Glückes wird unerwartet vom Tod abberufen, um vor seinem Schöpfer Rechenschaft über seine Lebensführung abzulegen. Er erhält einen kurzen Aufschub, damit er sich einen Fürsprecher für den Gang vor Gericht suchen kann. Nachdem alle Angehörigen, Freunde und materiellen Güter versagen, bleiben allein innere Kräfte, dramaturgisch realisiert durch allegorische Figuren, die ihn auf seinem schweren Gang begleiten. Tugend, Glaube, gute Werke, je nach konfessioneller Ausrichtung des Stückes. Jedermann tritt schließlich gestärkt den letzten Weg an und stirbt voll Zuversicht in Erwartung einer gnadenvollen Aufnahme ins himmlische Reich. So jedenfalls funktioniert das in den christlich grundierten Texten bis zu Hofmannsthal und einigen späteren Dramen, die sich explizit an Hofmannsthal anschließen. Begriffstheoretisch können wir bestimmte literarische Motive isolieren, wie die Abberufung eines prototypisch gefassten Menschen innerhalb einer gesetzten Frist, das systematische Versagen von Mitmenschen und materiellen Gütern oder auch den Kampf antagonistischer Mächte um die Seele des Protagonisten nach dem Modell der Psychomachie. Wir könnten, cum Cano Salis, aber auch von einem literarischen Stoff sprechen, wenngleich die Jedermann-Figur keinen individualisierenden Namen trägt und das Geschehen zeitlich und räumlich nicht fixiert ist. Die komplexe Handlung vor dem immer mitzudenkenden Schauplatz des jüngsten Gerichtes ist gleichwohl in ihrem Figurenarsenal und dynamischen Ablauf sehr genau festgelegt. Anders verhält es sich mit den neueren oder sogar aktuellen Adaptationen, in denen recht weitreichende Abwandlungen in Handlungsverlauf und Handlungsmotivation zu bemerken sind. Dies geht im Übrigen so weit, dass in der Forschung vereinzelt, also nicht von mir, vereinzelt Stücke aus dem geläufigen Theaterkanon, wie Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür oder Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter, als Jedermann-Dramen klassifiziert worden sind, weil es einzelne strukturelle Gemeinsamkeiten gibt. In der Gegenwart wiederum werden manche Texte von der Theaterkritik gerne als moderne Jedermann-Stücke klassifiziert, wie etwa Sibylle Bergs Helges Leben von 2001 oder Martin Heckmanns Kommt ein Mann zur Welt von 2007 im letzteren Fall durchaus zu Recht, wie ich später zeigen möchte. Fest steht jedenfalls, dass jedermann derzeit Konjunktur hat. Erst im letzten Jahr hat der junge österreichische Autor Ferdinand Schmalz mit »Jedermann stirbt« eine postmoderne Adaptation am Wiener Burgtheater zur Uraufführung gebracht. Und jenseits der Theaterbühne ist der Roman »Everyman« von Philip Roth aus dem Jahre 2006 zu erwähnen, in dem das Leben, Scheitern, Altern und Sterben des Protagonisten mit verblüffenden Analogien zu, aber auch markanten Abweichungen von den dramatischen Verarbeitungen des Stoffes geschildert wird. Wir bleiben zunächst bei der traditionellen Variante, in der jedermann vom Tod oder einem seiner Gesandten vor den himmlischen Richterstuhl zitiert wird. Unser Referenztext aus der frühen Neuzeit ist die Komödie von dem reichen, sterbenden Menschen, der Hekastus genannt, von Hans Sachs aus dem Jahr 1549. Hekastus ist die griechische Version für jedermann. Hier scheinen sich die strukturellen Gegebenheiten der allegorischen Moralität, in der die raumzeitlichen Bedingungen der empirischen Welt keine Geltung haben, geradezu ideal mit der lutherischen Vorstellung zu verbinden, dass die Rechtfertigung des Menschen allein aus dem Glauben erfolgt und es keine entscheidende Rolle spielt, ob die Bekehrung erst in der Todesstunde erfolgt. Nachdem jedermann von den Schwestern Tugend und Glaube gestützt zu einem Geistlichen gebracht worden ist und dieser ihm die Beichte abgenommen und ihn über die Erlösungstat Christi belehrt hat, ist seine Rettung eingeleitet. Das dafür nötige Geschehen liegt ohnehin außerhalb irdischer Zeitdimensionen, wie der Wortwechsel zwischen Teufel und Glaube zeigt. Der Teufel spricht: Ich weich nit, dieser Mann ist mein, um die Großübertretung sein. Schau du mein Schuldregister an. Der Glaub spricht: Das hat bezahlt ein ander Mann, Jesus Christus, der Gottessohn, welcher genug für ihn hat tun, erworben ihm ewiges Leben. Demselben hat er sich ergeben, in Reu und Leid durch wahren Glauben, des du ihn nicht mehr kannst berauben. Im anonymen Everyman der vorreformatorischen Zeit verhält es sich prinzipiell nicht anders. Die wiederholte Klage des Protagonisten über den Zeitverlust in der Todesstunde ist bloß ein spannungssteigerndes Element ohne Bezug zu heilsgeschichtlichen Dimensionen. Dies wird deutlich am Redebeitrag der Confession. Die allegorisierte Beichte verlangt dem Sünder eine Bußleistung ab, die streng genommen als eine recht aufwendige Praxis, Perseverance in God's Service heißt es da, verstanden werden müsste, ohne dass freilich die sofortige Rettung des reuigen Sünders dadurch in Frage gestellt würde. Wirklich bedeutsam wird das Zeitproblem allein im Hekastus, einem lateinischen Schuldrama des Niederländers Georg Macropedius, und zwar bezeichnenderweise nicht im Text selbst, sondern in der Vorrede zur zweiten Auflage von 1552. Macropedius' Lehre an einer katholischen Schule in Utrecht war wegen der lutherfreundlichen Tendenz seines Stückes, das den Glauben gegenüber den guten Werken als Basis für die Rechtfertigung stark profilierte, in die Kritik geraten und sah sich daher genötigt, in einer etwas sophistischen Erklärung sein Vorgehen zu verteidigen. Die Strategie, die er dafür wählt, bedient sich nun gerade des dramaturgisch vollkommen vernachlässigten Zeitarguments. Ich zitiere die Vorrede in deutscher Übersetzung. Jedenfalls wollte ich in meinem Stück vor allen Dingen zeigen, wie mit einem jeden, der sich nach Verbrechen und Schandtaten plötzlich mit dem Tod konfrontiert oder von ihm eingeholt sieht, dann, wenn er ans Ende gelangt ist und für kanonische Reue nicht Ort noch Zeit mehr übrig ist, zu verfahren ist, damit er nicht durch Kleinmütigkeit und Verzweiflung zerbreche und daran zugrunde gehe. Wenn ein solcher Mensch schon auf der Schwelle zum Tode steht, dann muss man ihn nicht zur Geißelung, nicht zu anderen Werken der Reue bewegen und dringen, sondern zu einem Sinneswandel bzw. zur Beichte der Sünde und zu Zuversicht voller Glaube an Christus, der für uns gestorben ist. Im Grunde beweist diese in den Paratext ausgelagerte Argumentation freilich nur, dass es im Drama selbst um diesen Zeitaspekt gar nicht geht. Wir können also festhalten, in denjenigen Jedermannstücken, deren Protagonist auf eine Rechtfertigung vor dem Gott des Evangeliums angewiesen ist, spielt die Zeitspanne zwischen der Ankündigung des Todes und dem Sterben keine für den Ausgang des Geschehens entscheidende Rolle. die hinter der Spielhandlung stehende Mahnung, dass der Mensch zu jedem Zeitpunkt seines Lebens sich seiner Sterblichkeit und der Notwendigkeit, sich für Gottes Richterstuhl zu verantworten, bewusst sein müsse, führt also nicht dazu, dass es für die Figuren beim Herannahen des Todes einmal bereits zu spät sein könnte. In Jakob Biedermanns Zenodoxus aus dem Jahre 1602, eine Art Gegenmodell zu den Jedermann-Dramen, wäre dem negativen Helden sogar nach seinen letzten heuchlerischen Worten, als er bereits in der Agonie liegt, noch eine Umkehr möglich, doch im Kampf um seine Seele unterliegt sein individueller Schutzengel dem ebenfalls personal gedachten Teufel und erst dadurch verfällt Zenodoxus der Verdammnis. Die Jedermänner hingegen nutzen ihre Zeit, mag sie auch noch so kurz sein. Das Stereotype Feilschen um die Frist, die sie benötigen, um ihr Schuldkonto auszugleichen und wie die verschiedenen Formulierungen auch lauten mögen, ist im Grunde nichts als ein Spielelement, in dem die Mahnung des Memento Mori und die Dynamik lebhafter Dialogführung eine rhetorisch wirkungsvolle Allianz eingehen. Wir wollen nun sehen, ob sich das in den modernen und ich meine damit nach Hofmannsthalischen Jedermannstücken anders verhält. Ich wähle dafür exemplarisch 4 sehr unterschiedliche Texte aus. Dabei verfahre ich nicht chronologisch, sondern beginne mit einem jener Texte, die sich in ihrem wenigstens partiellen Rückbezug auf geistliche Trostangebote an Hofmannsthal anlehnen. Hofmannsthal selbst hatte im Übrigen in einem programmatischen Essay mit dem Titel »Das alte Spiel vom Jedermann« behauptet, es sei nicht seine Absicht, Zitat, aus den Grundmotiven des alten Spiels, verlarvt bis zur Unkenntlichkeit, ein neues Gebilde hervorgehen zu lassen. Daher wage ich es in diesem Vortrag, Hofmannsthals Jedermann von 1911, die Ergebnisse der Forschung etwas verkürzend, nicht nur in die Tradition der geistlichen Spiele zu stellen, sondern diese ewige Erfolgsgarantie der Salzburger Festspiele ihrer allzu großen Bekanntheit wegen gleich ganz zu übergehen. In der Nachfolge Hofmannsthals ist eine Reihe von Stücken entstanden, die zumindest nominell das Figurenarsenal des Originals beibehalten, wo also nicht nur Buhlschaft, Schuldknecht, armer Nachbar und so weiter auftreten, sondern auch die Allegorien Mammon, Werke und Glaube und selbstverständlich auch Tod und Teufel. Noch 2001 ist beispielsweise eine Dialektbearbeitung von Fritz Gerald Kuss mit dem Titel »Der fränkische Jedermann« auf die Bühne gekommen. Eine recht originelle Variante dieses Typus bildet Felix Mitterers Stück »Ein Jedermann« aus dem Jahr 1991, wo der eigentlichen Handlung eine Szene im Himmel vorangestellt ist. Auf einem Gerichtstag diskutiert die heilige Dreifaltigkeit mit sich selbst über die Frage, ob die Menschen auf Erden, vor allem die Reichen und Mächtigen, ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden. Gott Vater wählt eine exemplarische Figur, einen Großunternehmer aus, dem er einen Tag zur Bewährung einräumt. Anders als bei Hofmannsthal oder auch bei Sachs weiß der Generaldirektor, wie er da heißt, allerdings nicht, dass er in einer Bewährungssituation steht. Nur scheinbar zufällige Berührungen durch seinen Bürodiener, die ihn merkwürdig erschauern lassen, weisen auf die Gegenwart des Todes hin. Der Teufel als Gegenspieler tritt dafür umso dynamischer in Erscheinung, und zwar in Person eines Troubleshooters, eines infamen Unternehmensberaters also, der dem Helden gewissenlose Handlungsstrategien im Sinne eines ungehemmten Turbokapitalismus einflüstert. Das führt zu teils recht bitterkomischen Dialogen. Hören wir hinein in eine Telefonkonferenz. Jedermann, der Generaldirektor, spricht soeben mit Mammon, dem Bankdirektor, als ihm Buhlschaft, natürlich seine Sekretärin, mitteilt, dass auf der anderen Leitung guter Gesell anruft, hier der Bundeskanzler, den der Unternehmer mit der Androhung von Massenentlassungen unter Druck setzt. Buhlschaft. Entschuldigung, Herr Generaldirektor, der Kanzler, ganz dringend. Jedermann. Durchstellen. Moment, Günther, der Kanzler ruft gerade an. Bleib in der Leitung. Mammon. Heißt gut. Jedermann. Herr Bundeskanzler. Der Lärm der 100.000 Arbeiter ist durchs Telefon zu hören, sowie unverständliche Lautsprecherparolen. Guter Gesell, hörst du das? Hörst du die Meute? Jedermann, ja, ich höre sie. Sie haben das Kanzleramt umstellt. 100.000. So ist das Leben. Zuerst haben sie mich umstellt. Ja, wie komme ich dann dazu? Du willst doch 15.000 entlassen, nicht ich. Tut mir leid, guter Freund, das ist jetzt dein Problem. Du vertrittst den Sozialstaat. Ich habe nur meine Firma zu vertreten und die ist keine Versorgungsanstalt. Ich mach dich fertig. Entweder du ziehst diese Entlassungen zurück oder... Teufel, alle. Ich werde alle entlassen, Herr Bundeskanzler. Was? Was sagst du da? Ich werde alle entlassen, wenn du mir nicht hilfst. Alle 100.000. Womit? Rechnet man die Zulieferbetriebe dazu, eine 500.000 Menschen arbeitslos wird. Ich lasse dich verhaften. Mammon, ich glaube, ich rufe später wieder an. Du bleibst gefälligst in der Leitung, verstanden? Teufel, Wahlen. Bei der nächsten Wahl geht deine Partei baden, lieber Herr Bundeskanzler, wegen Unfähigkeit. Die Arbeiter wissen schon, warum sie vor deiner Tür stehen. Du bist verantwortlich. Das ist soweit durchaus unterhaltsam und thematisch wie literarisch ist Mitterer die Übertragung des alten Mysterienspiels auf eine spätkapitalistische Gesellschaftsstruktur sehr gelungen. Es herrschen ein gnadenloser Partikularegoismus, allgegenwärtige Korruption und Berufung auf das Recht des Stärkeren. Die Einflüsterungen des Teufels beziehen sich auf alle Lebenssituationen, auch Ehebruch und Vernachlässigung der eigenen Kinder werden legitimiert, das Prinzip der Gewinnmaximierung gilt universal. Mehr als jeder andere moderne Jedermann-Bearbeiter zielt Mitterer auf Analogien zur Vorlage. Das Personal entstammt der zeitgenössischen Haute-Volée, die berühmte Bankettszene wird anschaulich modifiziert. Statt der bedrohlichen Stimmen, die nur Jedermann hören kann, stellen sich hier die Opfer der globalisierten Wirtschaft dem Protagonisten und wiederum nur ihm sichtbar als verstümmelte Kinder vorwurfsvoll entgegen. Die Szenen um die heilige Dreifaltigkeit sind einigermaßen theologisch fundiert. Die Allegorie der guten Werke wird allerdings durch die Übertragung auf einen Gewerkschaftspräsidenten mehr als Karlauer, denn dramaturgisch überzeugend umgesetzt. Hingegen ist die Inszenierung der Figuren Tod und Teufel sehr gelungen. Mitterer selbst formuliert es so: Im alten Jedermann sind selbst die Menschen Allegorien, bei mir sind auch die Allegorien Menschen. Bezogen auf das Zeitmanagement des Protagonisten lässt sich konstatieren, dass Jedermann allmählich, freilich ohne dass das je explizit gemacht würde, die Identität seines Bürodieners ahnt. Er spürt, dass der Tod näher kommt, stellt sich den Versuchungen des Teufels mehr und mehr entgegen und am Ende siegt beim Jedermann des Jahres 1991 das Gewissen, er kommt zur Besinnung, wie es heißt, auch wenn er zu einem dogmatisch korrekten Glaubensbekenntnis im Sinne der Tradition nicht in der Lage ist. Im letzten Dialog mit dem Bürodiener, die Allegorie des Todes also, sagt er, ich kann nicht an Gott glauben. Worauf dieser entgegnet, vielleicht glaubt Gott an Sie, Herr Generaldirektor. Das ist weniger sentimental, als es klingt und findet einen Reflex im Nachwort des Autors, der sich letztlich davor scheut, den Bruch mit der Transzendenz zu proklamieren. Also Nachwort Mitterer. Und schließlich Jedermann, der wie im alten Spiel ein Reicher ist, weil einer der Macht hat, mehr Verantwortung trägt und dennoch natürlich Jedermann. Mein allererster Vorsatz war, ihn zur Hölle zu schicken. Nicht wie im alten Spiel davonkommen zu lassen, wo ein bisschen Bereuen schnurstracks in den Himmel, ins Paradies führt, wo das Kamel derart leicht durchs Nadelöhr geht. Aber wie es halt immer ist, das Stück beginnt sich mit einem Male selbst zu schreiben. Aus Figuren werden wirkliche Menschen, die Eigenleben gewinnen. Auch mein Jedermann kommt schließlich zur Einsicht an diesem langen Tag, dem letzten seines Lebens. Und weil in diesem Falle ich selbst, ich der Autor, Gott und Richter bin, aber auch ich den Jedermann nicht endgültig verdammt, denn wie käme ich dazu? Dann müsste ich alle Menschen verdammen, einschließlich meiner selbst. Dies ist nun im folgenden Text zweifellos ganz anders. Dennoch stellen sich in Eugène Ionescos existenzialistischem Drama Le Roi se meurt, der König stirbt, von 1962 auf den ersten Blick ganz erstaunliche Parallelen zu den Jedermann-Stücken ein. Nicht nur erscheint Béranger als Verkörperung des repräsentativen und doch zugleich exzeptionellen Menschen, dessen Königstitel, ähnlich wie der Reichtum Jedermanns, keinesfalls bloß ironisch die Fallhöhe des klassischen Tragödienhelden reflektiert, vielmehr ist eine Fülle von Elementen von der plötzlichen Ankündigung des nahen Todes über das Versagen der allegorisch gezeichneten Freunde bis zur Stationenhaftigkeit des Handlungsverlaufs eng an das Jedermann-Modell angelehnt. Und so auch das Feilschen um die verbleibende Lebenszeit. Ich wollte gerade anfangen, nämlich sich auf den Tod vorzubereiten, sagt der König. Wenn ich jetzt noch ein Jahrhundert vor mir haben könnte, dann würde ich vielleicht Zeit dafür haben. Womit wir bereits beim Zeitmanagement des Todgeweihten wären. Auch hier finden wir das streng genommen Paradoxe nebeneinander von Zeitmangel und Zeitfülle. Wenn im Everyman das Fortschreiten der Zeit durch wiederholtes The time passeth, the day passeth markiert wird, klagt die weise Königin Marguerite mehrfach Que de temps perdu, also was für eine verlorene Zeit, und ergeht sich in Vorwürfen, der Gemahl hätte sich längst auf den Tod einstellen müssen. Auf der anderen Seite bleibt dem christlichen Sünder unter den Auspizien heilsgeschichtlicher Dimensionen allemal genug Zeit zur Umkehr, wie wir gesehen haben, und im Grunde ist das in Le Roi Sommeur nicht anders. Schauen wir uns die Unterredung zwischen dem König, seinem Leibarzt und den beiden Königinnen an, die das Einverständnis mit dem Tod auf der einen Seite und den unbedingten Lebenswillen auf der anderen Seite repräsentieren. In deutscher Übersetzung: Marguerite, deine Schuld, dass es dich überrascht. Du hättest dich darauf vorbereiten sollen. Du hast niemals Zeit gehabt. Du warst verurteilt. Du hättest vom ersten Tag an daran denken sollen. Täglich. Täglich 5 Minuten. Es wäre gar nicht viel gewesen. Täglich 5 Minuten. Dann 10 Minuten, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. So bereitet man sich vor. Der König: Ich habe daran gedacht. Der Arzt: Sie haben nur noch 1 Stunde Zeit, Sire. In 1 Stunde muss alles getan sein. Marie, die Ehegattin, die den Lebenswillen vertritt: Eben, das geht nicht, aber dann hat er keine Zeit dazu. Das geht nicht. Man muss ihm Zeit geben. Marguerite: Eben, das geht nicht, aber innerhalb von 1 Stunde hat er beliebig Zeit. Der Arzt: 1 Stunde, die gut genutzt ist, ist mehr wert als Jahrhunderte über Jahrhunderte Vergessen und Nachlässigkeit. 5 Minuten genügen, 10 Sekunden, die bewusst sind. Natürlich ist Ionescos Bewusstsein etwas völlig anderes als der Glaube in den Jedermannstücken. Dies zeigt sich schon daran, dass der Hinweis auf die verrinnende Zeit nicht nur leitmotivisch als Signal für die Notwendigkeit der Umkehr eingesetzt wird, sondern vielmehr die rechte Nutzung der Zeit, also der Lebenszeit, zentrales Thema des ganzen Stückes ist. Anders gesagt, der Jedermann der frühen Neuzeit und auch noch bei Hofmannsthal muss zwar schnell zum Glauben finden, er muss aber nicht lange geglaubt haben, wenn auch nicht geleugnet wird, dass die Erinnerung an eine fromme Kindheit die neuerliche Bereitschaft zum Glauben befördert. Von Bedeutung ist auch das Profil der Hauptfigur. Béranger ist nicht wie bei Sachs oder Hofmannsthal der reiche Prasser, der Sünder, der Gott einfach vergessen hat, sondern er ist ein Demiurg, ein über Raum und Zeit erhabener, universaler Weltenherrscher, der nicht nur die Unzulänglichkeit, sondern auch die vielfältigen Möglichkeiten menschlichen Handelns repräsentiert. Wenn das Dasein eines solchen Menschen angesichts der Verfallenheit an ein endgültiges Nichts als absurd aufgefasst wird, wenn weiterhin ein im Sinne des Existenzialismus freies, selbstbestimmtes Leben die Erkenntnis dieser Absurdität voraussetzt, dann macht es wenig Sinn, einen Bewusstseinswandel gerade in der Todesstunde zu propagieren. Die Forderung Marguerites, vom ersten Tag an und dann immer intensiver an den Tod zu denken, ist ernst zu nehmen als das Rezept dafür, wie ein souveränes Einverständnis mit dem Tod zu erreichen und so ein Leben im Absurden zu meistern ist. Nun wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass Ionesco das Stück als Exercice spirituel angelegt habe, die ihm helfen solle, die Angst vor dem eigenen Sterben zu mindern und den eigenen Tod anzunehmen. Ein entsprechendes Selbstzeugnis, J'avais écrit cette œuvre pour que j'apprenne à mourir, also ich hatte dieses Werk geschrieben, um das Sterben zu lernen, dieses Selbstzeugnis wird als Beleg für diese biografistische Lesart angeführt. Überzeugender erscheint mir eine etwas distanziertere Deutung, die von der Beobachtung ausgeht, dass Ionesco in seinen diversen Dramen mit dem namensgleichen Protagonisten Béranger verschiedene Transzendenzangebote aufgreift und deren Fragwürdigkeit demonstriert. Die Forschung hat für diese Position das Oxymoron der absurden Transzendenz geprägt. Der allegorische Entkleidungsprozess am Ende des Stückes lässt eine solche Lesart zu. Man kann diese Szene, in der Marguerite den König von allen Lasten der irdischen Existenz, seiner Individualität, ja seiner Identität befreit, strukturell mit der Hilfestellung von Tugend und Glaube im Drama von Hans Sachs vergleichen. Strukturell natürlich und nur bis zu einem bestimmten Punkt. Bei Sachs werden nämlich Optionen aktiviert, die dem Sünder aus dem Blick geraten waren. Denn die eigentliche Tat, Christi Erlösungstat nämlich, ist für jeden Einzelnen ja längst vollbracht. Anders bei Ionesco. Im Zeichen der Absurdität aller Existenz kann das mit psychischem und intellektuellem Aufwand zu erreichende Ziel nur in einer totalen Absage an die Individualität und deren Sinnhaftigkeit bestehen. Mit den Worten Marguerites: Du bist nicht dieses Ich. Dieses Ich ist etwas Fremdes, etwas, was dir anhaftet, ein ungeheurer Schmarotzer. Die Mistel, die auf dem Ast wächst, ist nicht der Ast. Bleiben wir jedoch bei der Frage nach dem Zeitmanagement von Leroy Sommer. Dass das Stück mit einer ungeheuren Dynamik abläuft, die Béranger und sein ganzes virtuelles Weltreich innerhalb von anderthalb Stunden der Annihilation preisgibt, ist ein dramaturgischer Gewaltakt, der, anders als beim traditionellen Jedermann-Drama, im Widerspruch zum Text steht, der die lebenslange Auseinandersetzung mit dem Tod fordert. Vielleicht ist dieser Widerspruch aber nicht nur der Dynamik des Theaters geschuldet. Auf den ersten Seiten des Textes sagt Marguerite zu Béranger: Am Ende der Vorstellung bist du tot. Gut möglich, dass durch das selbstreferenzielle Spiel elegant eine Aporie verschleiert werden soll, dass hier nämlich in der Tradition der christlichen Moralität, die eine spontane Bekehrung denkbar erscheinen lässt, ein Prozess inszeniert wird, der sich gerade durch Permanenz und Unabschließbarkeit auszeichnet. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch das groteske Element Sinn, dass der König im Text gelegentlich als mehrere hundert Jahre alt qualifiziert wird. Der Appell an das christliche Memento Mori wird dadurch konterkariert. Von einem überraschenden Tod, media in vita, also mitten im Leben, kann bei Béranger nun nicht die Rede sein. Wie bei der Moralität, nur in einem anderen Sinn, wird auch hier das empirische Zeitkonzept verfremdet und gerade dadurch der Blick auf das Zeitmanagement der Figuren gelenkt. Ein ähnlich kompliziertes Konzept von Zeitmanagement finden wir in Jedermann 1938, also der ganze Titel heißt so, Jedermann 1938, einem Drama des Schweizer Kabarettisten, Bühnenautors und Regisseurs Walter Lesch. Hier ist Jedermann ein erfolgreicher Unternehmer, dem eine allegorische Stimme der Zeit nicht nur eine Frist von 3 Tagen bis zu seinem Tod setzt, sondern, und dies ist ungewöhnlich für ein Jedermann-Drama, auch die Option einräumt, nach Ablauf der Frist unter bestimmten Bedingungen am Leben bleiben zu dürfen. Zitat: In diesen 3 Tagen suche den Sinn deines Lebens, beweise dein Werk, und wenn du dann sagen kannst, da ist mein Werk, das bestehen wird zum Glück derer, die kommen, und da sind Menschen, die mich lieben, dann wirst du Gnade finden und weiterleben. Vordergründig erscheint das Stück als eine etwas platte Parabel auf die Dämonie eines inhumanen Kapitalismus, und aus dieser Perspektive ist die Zeitspanne von 3 Tagen fast als ökonomische Bezugsgröße wörtlich zu nehmen. Jedermann möchte sein Unternehmen, das als Aktiengesellschaft bislang lediglich die Rendite der Anleger im Blick hatte, in eine Genossenschaft umwandeln, also den Arbeitern nicht nur Vergünstigungen im Alltag gewähren, sondern sie zu Teilhabern seines Betriebes machen. Dies gelingt ihm nicht. Und zwar nicht nur, weil Mitgesellschafter und Ehefrau eine Intrige ins Werk setzen, die zu der Entmündigung des Patrons führen soll, sondern eben auch deshalb, weil, so macht es die Handlung deutlich, eine Umwandlung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse, also letztlich die Aufhebung des Klassenkampfes, nicht in einer spontanen Einzelaktion zu bewerkstelligen ist. Dies zeigt sich zunächst am Verhalten des Hausdieners Anton, den die Abkehr von seiner domestiken Mentalität überfordern würde, dann aber vor allem an der Argumentation des Gewerkschaftsfunktionärs, der dem sentimentalen Patriarchen, das Stück ist zeitgleich mit Brechts Puntilla entstanden, in kalter Rationalität vorrechnet, dass Maßnahmen wie die Verkürzung der Arbeitszeit unter den gegebenen sozioökonomischen Bedingungen in letzter Konsequenz zum Niedergang des Konzerns und somit zum Verlust der Arbeitsplätze führen würde. Jedermanns kopfloser Reformeifer wird als Produkt eines historisch unreflektierten Ästhetizismus abqualifiziert. Zitat: Für Schönheit haben wir keine Verwendung. Bis wir dafür Zeit haben, muss erst eine andere Zeit kommen. Und noch deutlicher wird Jedermanns Sohn, der dem System längst den Rücken gekehrt hat, stattdessen auf revolutionären Umsturz setzt und sich nicht als sanfter Reformer vor den Karren des verschreckten Vaters spannen lassen will. Zitat: Wer etwas leisten will für die Zukunft, muss damit früher beginnen. Seit 30 Jahren hast du den Unsinn gut geheißen. Jetzt plötzlich, ohne vorher auch nur zu zweifeln, willst du den anderen Weg gehen. So leicht ist das nicht. Gewiss spielt die Kapitalismuskritik, wie sie vor allem auch in den an Brecht erinnerten Songs sichtbar wird, eine wichtige Rolle in dem Stück. Und aus dieser Perspektive scheitert Jedermann, weil er den ökonomischen Systemwandel im Rahmen eines persönlichen Bekehrungserlebnisses realisieren will. Seine Umkehr kommt in dieser Hinsicht zu spät, da er zu tief in das als unmenschlich qualifizierte Wirtschaftssystem verstrickt ist. Doch wie bei Ionesco ist die Zeitperspektive eine doppelte. Die mahnende Stimme der Zeit fordert nämlich nicht in ideologischer Verkürzung bloß eine Veränderung der Produktionsbedingungen, sondern mit etwas überlebtem expressionistischem Pathos eine viel umfassendere Umkehr. Zitat: Du lebst dahin und siehst nicht das Kommende. Deine Zeit muss dich schleppen. Du fällst ihr zur Last und darum musst du gehen. Nichts hast du geschaffen als Not und Lüge. Mach deine Bilanz und nichts wird bleiben. Nichts hat Bestand. Was hast du getan für die Zukunft? Diese Zeit aber will mehr. Sie will Mut und Wahrheit. Mut und Wahrheit, das klingt nach klassischem Ideendrama. Somit ist der Entschluss, ein Leben in der Wahrhaftigkeit zu führen, aber auch einer, der punktuell und unabhängig von jeder Zeitökonomie gefasst werden könnte. Jedermann, und das macht ihn erst eigentlich zum Antihelden, scheitert freilich auch hier, wie vor allem der Dialog mit seiner Geliebten zeigt, die dramaturgisch die Rolle einer schönen Seele einnehmen kann, weil die negative Seite der traditionellen Figur der Buhlschaft bereits von Jedermanns Gemahlin okkupiert ist. Mag auch das Handlungsmuster, nachdem sich Jedermann zwischen Gattin und Geliebter nicht entscheiden kann, an eine Seifenoper erinnern, mögen auch die Worte des Mädchens "Durch dich habe ich gelernt, alles Halbe zu hassen" reichlich banal daherkommen. Gerade durch die drastische Gegenüberstellung der überpersönlichen Wirtschaftswelt und des unmittelbaren individuellen Umfeldes gewinnt das Stück eine doppelte Dimension. Die Komplexität der Argumentation verdichtet sich im abschließenden Gespräch mit dem Sohn, das durch die Selbstbezeichnung Jedermanns als verlorener Vater wie eine Kontrafaktur auf das biblische Umkehrmodell erscheint. Während beim verlorenen Sohn des Neuen Testaments die bloße Reue dazu führt, dass sein Vater von ihm sagt, er war tot und lebt wieder, dekouvriert der Sohn bei Lesch die Bekehrung des Vaters als erzwungen und halbherzig und diesen daher als dem Tode verfallen. Zitat: Das macht man nicht gut mit dem bisschen Reue. Jetzt, wo es versagt, entdeckst du dein Herz. Erst jetzt, wo es zu schwach ist, um dich weiter so leben zu lassen, wie du gelebt hast. Letztlich ist das Scheitern des Protagonisten also ein doppeltes mit doppelter Begründung. Die Einsicht Jedermanns in die Ungerechtigkeit der sozioökonomischen Verhältnisse ist authentisch, kommt aber aus systemimmanenten Gründen zu spät und ist daher nicht in Handlung umzusetzen. Die Frage nach der Wahrhaftigkeit der persönlichen Existenz wäre in punktueller Einsicht und spontaner Konsequenz zu lösen, doch dazu wäre eine Energie nötig, die sich auch der reiche Mann nicht kaufen kann. Versuch es allein, sagt der Sohn zum Schluss in Anlehnung an die traditionelle Absage der Freunde im alten Jedermann-Spiel. Da kapituliert der negative Held, nicht weil ihm die Zeit, sondern weil ihm die Kraft fehlt, die Kraft, die im säkularen Kontext des Stückes den Glauben ersetzen muss. Während bei Ionesco die Problematik des Todes, genauer des Sterbenmüssens, durchaus im Zentrum steht, geht es in den übrigen modernen Jedermann-Dramen, wie an Leschs Jedermann 1938 zu zeigen war, in einem weiteren Verständnis um das Problem des erfüllten Lebens im Zeichen seiner Endlichkeit und ohne das Angebot eines metaphysischen Trostes. Aus dieser Perspektive hat sich auch das postdramatische Theater des Gegenstandes angenommen, nämlich in Gestalt von Martin Heckmanns "Kommt ein Mann zur Welt" von 2007. Hier in Heidelberg übrigens zu sehen in der Inszenierung der Uraufführung. Also war damals zu sehen, jetzt gerade nicht. Der Protagonist Bruno, vom Regisseur der Uraufführung und etlichen Kritikern als Kontrafaktur der Jedermann-Figur bezeichnet, ist ein scheiternder Popstar, ein selbstgerechter, wehleidiger Egoist mit Künstlerattitüde, dessen gesamtes Denken allein um ihn selbst kreist. Letzteres gilt zwar für alle Jedermänner, doch gibt es bei ihnen zumindest die Geste des verantwortlichen Handelns. Im traditionellen Spiel verdrängt der Sünder ja bloß das Wissen um die Pflicht zur Rechenschaft. Ionescos König verkörpert die ungenutzten Möglichkeiten der unumschränkten Freiheit im Absurden und Jedermann in Leschs Drama versucht als Einzelkämpfer mit unwirksamen Mitteln sein Humanitätsideal umzusetzen. Nichts von alledem bei Bruno. dem die Grundlage jeder dramatischen Entwicklungsmöglichkeit, nämlich die kohärente Identität, fehlt und bei dem selbst das traditionelle Feilschen um einen Rest Lebenszeit zu einem Fallbeispiel dekonstruiert wird. Der Todesbote ist hier ein Arzt, der dem Helden eine unheilbare Erkrankung eröffnet. Bruno ist im ersten Teil des folgenden Dialogs nicht Gesprächspartner im Sinne der dramatischen Mimesis, sondern eine Projektionsfigur, die die Erläuterung des Doktors illustriert. Doktor, wir können da leider nicht mehr viel machen. Wir unterscheiden zwischen 5 aufeinanderfolgenden Sterbephasen. In der ersten Phase will es der Patient nicht wahrhaben. Bruno, das glaube ich nicht, das ist nicht wahr. Ich rauche mir jetzt ein Kippchen. In der zweiten Phase dominiert der Zorn. Ich werde Sie alle verklagen lassen, alle miteinander. Wie reden Sie überhaupt mit mir? Das lasse ich mit mir nicht machen. Dann versucht der Patient zu verhandeln. Kann man nicht vielleicht doch noch was machen, wenn ich aufhöre zu rauchen und ein besserer Mensch werde? 1 Jahr noch vielleicht oder 2? In der vierten Phase folgt die Depression. Ich kann nichts, ich bin nichts, es ist alles aus. Und zum Schluss kommt es zur Zustimmung. Gut, gut, es ist gut. Ich bin bereit zu gehen. Ich kann das. Pause. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Das glaube ich nicht. Das ist nicht wahr. Doktor, Sie, Herr Stamm, sind noch in der ersten Phase. Das Spiel mit der Identität des Protagonisten realisiert sich durch das permanente Eindringen von Stimmen. Heckmanns übernimmt hier ein aus Hofmannsthals Jedermann, aber auch von Lesch und anderen Autoren bekanntes Element und verfremdet es durch Vervielfältigung. Die Funktion von Brunos Stimmen changiert zwischen epischem Kommentar des Geschehens, Stellungnahmen der Umgebung des Protagonisten und dialogischer Selbstverständigung der Hauptfigur mit widerstreitenden Gedanken. Der Zuschauer ist genötigt, den jeweiligen Status der dramatischen Sprechakte zu ermitteln, überhaupt die divergenten Textbausteine zu einer Sinneinheit zu kombinieren. Es wird klar, dass Brunos Reflexionen nach seiner Krankheitsdiagnose zwar um den rechten Gebrauch der verbleibenden Zeit kreisen, dass aber eine neue Werteorientierung, wie sie aus dem traditionellen Jedermannspiel überliefert ist, nicht gelingt. Bruno kommt viel weniger zur Einsicht als die anderen Figuren. Stimmen? Warum klagst du, Bruno? Das ist nicht recht. Ich habe alles verpasst. Du hast alles gehabt, einmal Erfolg und einmal Liebe, liebevolle Momente, Momente der Zuneigung, kurz aber wahr. Was willst du mehr? Ich hätte damals die Anna noch mitnehmen sollen. Dann hätten die Anna, die Tina und ich einen Dreier machen können. Wäre die Britta noch mitgekommen, hätte es auch ein Vierer sein können. Wir hätten es im Sommer auf dem Bauernhof von Brittas Vater treiben können. Mit all den Tieren im Schlamm hätten wir uns gesuhlt und geliebt. Verdammt nochmal, warum war ich immer zu nachdenklich und schüchtern? Das hat alles verhindert und versaut. Verdammt nochmal. Stimmen? Das ist alles? Nein, ich möchte noch einmal ganz von vorne anfangen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Echt wahr, Bruno? Was weißt du denn jetzt? Dass man nicht zu lange warten darf, dass man zupacken muss im richtigen Moment, dass man nicht alles im Griff hat, das weiß ich jetzt auch. Die Fallen, die Fehler, die kenne ich jetzt. Aha. Man sieht schon, eine erfolgreiche Neuorientierung im Zeichen des Todes erscheint bei diesem Helden ausgeschlossen. Doch auch ein tragisches Ende wird ihm nicht zuteil, wie Leschs Jedermann, der bei guten Ansätzen letztlich in doppelter Weise am Gebrauch des rechten Augenblicks scheitert. Fast eine Hamartia im aristotelischen Sinne. Hingegen misslingen Bruno sogar seine letzten Worte. Jene theologisch einst so wichtigen Ultima Verba, die bei Hans Sachs in frommer Korrektheit »Mein Geist befiehl ich in dein Hemd« lauteten, gestalten sich bei Bruno nur als eine letzte Volte im Fluss des beliebigen Schwadronierens. Bruno, ganz bei sich ist man erst im Tod. Stimmen, ein schöner Schlusssatz. Aber leider musste Bruno noch einmal ansetzen. Bruno, ich hätte vielleicht, Stimmen, das war das Ende. Mitten im Wünschen. Ein Halbsatz zum Schluss. Eigentlich kein Ende. Kein Schluss, keine Pointe, kein Schicksal. Mehr ein Bruch, ein Abbruch, eine Notlösung. Ich hätte vielleicht eine schöne Chiffre für die Bankrotterklärung einer postmodernen Lebensphilosophie, die vor der Zumutung einer einfach nicht auszurottenden Vergänglichkeit kapituliert. Doch ich will nicht kulturkritisch enden, sondern literarhistorisch mit dem Hinweis darauf, dass es in den Jedermann-Dramen der vergangenen 100 Jahre noch viel zum Rechten und falschen Umgang mit der Endlichkeit der Existenz zu entdecken gibt. In Leopold Ahlsens »Sie werden sterben, Sir« erleben wir eine enzyklopädische Vorführung philosophischer Versuche, dem Tod einen Sinn abzugewinnen. In Fritz Hochwelders »Donnerstag« hat der Protagonist die Sinnfrage aus eigenem Antrieb bereits gestellt, als die Konfrontation mit dem Tod ihm den Weg weist. Und in Kurt Wilhelms Volksstück »Der Brandner Kasper und das ewig Leben« macht der Held den Tod betrunken, gewinnt ihm beim Kartenspiel volle 15 Jahre ab und begibt sich dann noch vor Ablauf der Frist lebenssatt freiwillig auf seine letzte Reise in ein bayerisches Weißwurstparadies. Diese radikalste Variante des Zeitmanagements im Angesicht des Todes bietet erstaunlicherweise die Mundartkomödie. Und sie zeigt in ihrer Kombination aus tradierter Volksfrömmigkeit, populären Lebenseinsichten und aufgeklärtem Zweifel eine gegenwärtige Befindlichkeit an, die im Medium von Literatur und Philosophie sicher nur eine Nische besetzt, in der Alltagswelt aber vielleicht doch noch immer den weitesten Raum einnimmt. Und damit bin ich am Ende und danke Ihnen.